Grüß Gott und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Stunde Seelsorge auf KTV zusammen mit Pater Karl Wallner, den ich ganz herzlich wieder in dieser Sendung auch begrüßen darf. Pater Karl, wir gehen mit großen Schritten auf den Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit zu und in dieser Sendung wollen wir ein paar Fragen rund um diesen Barmherzigkeitssonntag beziehungsweise die Botschaft Jesu an die heilige Schwester Faustina beantworten. Fragen, die oft kommen. Ich beginne gleich mal mit einer Zuschrift. Da sind wir gleich bei der ersten Frage. Da geht es nämlich um den Stellenwert dieser Botschaften überhaupt. Lieber Herr Pater Wallner, lieber Pfarrer Rimmel, ab und zu schaue ich mir die Stunde der Seelsorge an. Diese Aussage hat Potenzial nach oben. Ich bin eine ganz gewöhnliche Frau und habe keinerlei Studium. Meine Kinderzeit ist in eine Zeit gefallen, wo Religion eher als Zwang angesehen worden war. Und ich habe dann sehr schnell in meiner Jugendzeit alles aufgegeben, weil ich es einfach nicht mehr leben konnte. Es gab dann vor ein paar Jahren eine totale Kehrtwende. Die Botschaft von der unendlichen großen Liebe und Barmherzigkeit Gottes, die Jesus der heiligen Schwester Faustina geoffenbart hat. Pater Karl, diese Botschaften hören ja zu diesen Privatoffenbarungen. Die katholische Kirche verpflichtet niemanden daran zu glauben oder diese anzunehmen. Das ist die eine Seite, die andere Seite ist. Aber gerade diese kirchlich anerkannten Privatoffenbarungen, die helfen, das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus in einer bestimmten Zeit auch zu leben und die richtigen Akzente zu setzen.
Es ist eine sehr klare Glaubensüberzeugung von uns Katholiken, dass mit dem Tod des letzten Apostels, also Augenzeugenschaft gegenüber dem Erlösungswerk Christi, die Offenbarung abgeschlossen ist. Also Religionen wie die Mormonen, wo es dann noch nach dem Alten und Neuen Testament ein drittes Buch der Offenbarung gibt, das lehnen wir völlig ab. Also nicht dem Tod des letzten Apostel, also mit diesem Offenbarungsereignis, das dann auch kodifiziert ist in der Kanonbildung des Neuen Testamentes, ist die Offenbarung abgeschlossen. Gott hat alles über sich gesagt und zu unserem Heil gegeben, das er geben konnte. Es braucht darüber hinaus nichts mehr. Übrigens, also im 7. Jahrhundert Mohammed sieht das ja dann ganz anders. Also schreibt er dann eben das Christentum auch um im Koran, nicht um es einzuordnen, also in seine religiöse Vorstellung, die er dann verbreitet, nur so nebenbei. Aber für uns ist das abgeschlossen. Privatoffenbarungen, also ich fange vielleicht mal anders an. Also Privatoffenbarungen bringen deshalb nichts Neues. Aber ich fange vielleicht einmal anders an, indem ich euch mal frage, ich hoffe, ihr sprecht auch mit Gott. Und ich hoffe, er meldet sich in eurem Leben. Vielleicht eben jetzt nicht, indem er euch Sätze sagt oder Botschaften gibt, aber indem er euch durch Ereignisse jetzt eben führt. Das heißt, Gott ist jedem von uns, jedem Getauften unmittelbar. Gott führt jeden von uns und er dirigiert uns auch in mancher Hinsicht und so weiter. Und in diese Kategorie fallen dann auch diese besonderen sogenannten Privatoffenbarungen, dass Gott, der Himmel, Jesus, bei den Erscheinungen im Paradiesmonial, Herz Jesu oder eben an der Schwester Faustina oder die Mutter Gottes bei den Marienerscheinungen, beginnend ab dem 19. Jahrhundert, hier jetzt eben bestimmte Botschaften gibt, die Botschaften sind, die nichts Neues bringen im Hinblick auf den Inhalt. Also wenn die Mutter Gottes in Fatima zur Sühne einlädt und zur Buße und zum Gebet, das ist alles biblisch. Also da ist nichts Neues, substanziell Neues. Aber eben eine Akzentsetzung im Hinblick auf den Frieden am Beginn des 20. Jahrhunderts, wo wir in ein brutales Jahrhundert gegangen sind mit Weltkrieg, wo mehrere Nationen vernichtet worden sind und tödliche Ideologien sich ausgebreitet hatten. Gebet, Sühne und so weiter und so fort. Also es heißt, man kann das vergleichen, also die Bühne ja, dessen, was geoffenbart ist, ist da und Privatoffenbarungen richten einen Lichtstrahl auf bestimmte Wahrheiten, spirituelle Übungen, die verdämmert sind, die im Dunkeln liegen und bringt diese wieder zum Leuchten. Und deshalb haben solche Privatoffenbarungen für das konkrete kirchliche Leben eine sehr große Bedeutung. Aber eben, es bleibt für jeden die Freiheit zu sagen, also für mich bedeutet Lourdes etwas oder ich mache da mit beim Barmherzigkeitsrosenkranz, den die Schwester Faustina verbreitet hat und so weiter. Das bleibt jedem jetzt eben freigestellt. Ja? Also das ist eine Freiheit der Kinder Gottes, die wir in der katholischen Kirche haben. Freilich gibt es lehrend vor, dass es selbstbestimmte Dinge jetzt eben schätzt. Ja? Und dann ist es für uns auch nicht schlecht, darüber nachzudenken, wäre das nicht auch gut für mich, wenn ich mehr auf die Barmherzigkeit Jesu schaue?
Dann eine erste Verständnisfrage. Also nochmal, die heilige Schwester Faustina, eine Ordensschwester, 1938 gestorben. Sie war eine Mystikerin, hatte Privatoffenbarungen von unserem Herrn Jesus Christus, die im Tagebuch niedergeschrieben sind. Und viele Fragen beziehen sich auch auf dieses Tagebuch dann. Und auf diese Vision geht auch der Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit zurück, der eben alljährlich, das hat Johannes Paul II. Eingeführt, am Weißen Sonntag, am Sonntag nach Ostern begangen wird. Und da gibt es dieses Wort aus dem Tagebuch, Nummer 699, jene Seele, die beichtet und die Heilige Kommunion empfängt, erhält vollkommen Nachlass der Schuld und der Strafen. Eine Zuschrift dazu, da sind wir bei der zweiten Frage. Vielen Dank für Ihre Sendung. Ich lerne meinen katholischen Glauben durch Sie erst kennen. Eine Frage beschäftigt mich, wer die Beichte und die Kommunion an oder für den Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit empfängt, dem würden auch die Strafen erlassen, die man für seine Sünden erhalte. Heißt das nun, Entschuldigung, dass Gott mir in der normalen Beichte meine Sünden zwar vergibt, mir aber trotzdem für meine Sünden Strafen zukommen lässt, Hölle, Fegefeuer, und nur an diesem Sonntag allumfassend die Strafen erlassen werden, das wäre schrecklich, das bedrückt mich arg. Müsste dann auch der verlorene Sohn trotz des Festes nach seiner Rückkehr mit Strafe rechnen, kann das gar nicht wahrhaben. An die Stelle meiner Liebe zu Gott würde pure Angst treten. Vielen Dank und liebe Grüße. Also was man gleich mal sagen kann, ja. Privatoffenbarungen, die nur Angst schüren, die sind nicht von Gott.
Also ich frage mich manchmal, wie man in solche Berechnungen kommen kann. Ja, also das ist, Entschuldigung, die Frage, da steckt ein Trick des Teufels dahinter. Ja, also wenn man schon so jetzt eben fragt, ja, dass man von einer Botschaft die Barmherzigkeit und Befreiung jetzt eben bringt, dann rechnet und wenn nicht, dann komme ich in die Hölle. Ja, also Entschuldigung, also das ist nicht. Ja, also noch einmal, Privatoffenbarungen bringen nichts Neues. Und durch die Osterbeichte bekommst du eben jetzt die vollkommene Sündenvergebung, durch jede Beichte bekommst du vollkommene Sündenvergebung. Was hier bei der Schwester Faustina verbunden ist, ist, dass man diese Novene beten soll von Karfreitag bis zum Barmherzigkeitssonntag, also 9 Tage hindurch. Und da sind wir im Bereich des Ablasses drinnen, dass ich auch tätig jetzt etwas auf mich nehme, damit ich dann nicht nur einen Nachlass der Sünden, sondern auch der Sündenstrafen habe. Und diese Unterscheidung Sünden, Sündenstrafen, die ist sehr kompliziert. Wir haben schon oft darüber gesprochen, über die Missverständnisse, die im Ablasshandel entstanden sind und so weiter und so fort. Die Idee dahinter ist, dass du einfach eben jetzt werkhaft, tathaft etwas einzeitigen sollst, ja, um diese Sündenstrafen zu tilgen, die dir bleiben. Die Sündenstrafen sind aber nicht etwas, was sich in die Hölle setzt, sondern das ist ein Plus, das dazukommt, um jetzt eben zu zeigen, dass du Gott dankst für die Vergebung der Sünden. Also bitte jetzt eben, also diese theologischen Spitzfindigkeiten, ja, die da immer wieder kommen. Ich weiß nicht, was das für eine Mentalität ist. Also wie im 16. Jahrhundert die Seele in den Himmel springt, wenn das Geld im Kasten klingt. Die Seele in den Himmel springt, wenn ich am Barmherzigkeit Sonntag dann beichten gehe und sonst nicht. Entschuldigung, was sind das für Fragen? Das ist ein Trick des Teufels. Die Botschaft von Jesus ist, dass er unermesslich barmherzig ist und du bist eingeladen, das in einer besonderen Weise jetzt eben zu tun, indem du die Novene betest und wenn möglich eben jetzt im Kontext der Osterbeichte oder dann am Barmherzigkeitssonntag, aber das ist auch wieder keine Buchhalterei, die dahinter steckt. Ja. Entschuldigung, noch einmal, die Buchhalter, wir schätzen euch, wir lieben euch und so weiter, ganz wichtiger Beruf. Ja. Aber Gott ist barmherzig. Also nicht mit dem Rechenstift, ja, also der nicht mit dem Kalkulator, sondern er ist barmherzig, weil er barmherzig ist. Und wenn du seine Vergebung bist, dann geh aus Liebe eben jetzt zur Beichte und nütze dieses Angebot der Barmherzigkeit Gottes, das Jesus da der Schwester Faustina jetzt eben gegeben hat. Aber Die Vergebung der Sünden steht bei jeder heiligen Beichte jetzt eben offen. Ja, wie kommen wir auf die Idee, dass jetzt nur ein Barmherzigkeitssonntag? Also das verstehe ich nicht. Ja, bitte jetzt eben, nützt dieses Angebot der Barmherzigkeit. Es ist ein großes Geschenk, dass wir Jesus auch dann anschauen dürfen. Diese Bilder finde ich ja überall in Afrika. Die sind ja überall aufgestellt in den Missionsländern, damit man Jesus eben in seiner Barmherzigkeitsdimension jetzt eben wahrnimmt. Denn die alle sind durch die Sünde verwundet und brauchen eben jetzt noch einmal eine Verstärkung dessen, was zu Ostern geschehen ist, dessen, was Thomas im Evangelium am Weißen Sonntag, am Barmherzigkeitssonntag erleben darf, dass Jesus mit verklärten Wunden, Sünden vergeben, vor ihm steht und wir vor ihm niedersinken. Jesus, ich vertraue auf dich, oder biblisch jetzt eben, wie Thomas gesagt hat, mein Herr und mein Gott.
Pater Karl, wir unterscheiden ja ewige Sündenstrafen von zeitlichen Sündenstrafen. Das steht ja so im Katechismus auch drin. Ewige Sündenstrafen, nehmen wir eine schwere Sünde. Nehmen wir mal Ehebruch. Einfach mal ein Beispiel. Das ziehen wir es mal durch an ein Beispiel. Die trennt nicht nur vom Mitmenschen, sondern eine schwere, bewusste, frei begangen, trennt auch von Gott. Wenn ich beichten gehe, es tut mir leid, dann lässt mir Gott diese ewige Sündenstrafe nach. Ich kann ganz einfach formuliert wieder in den Himmel kommen. Sag es mal so. Die Trennung von Gott ist dadurch weg. Ich versuche es mal wirklich runterzubrennen. Dann haben wir zeitliche Sündenstrafen. Wenn ich die Ehe gebrochen habe, ist ein anderer Mensch auch betroffen, die Frau. Und die vergibt mir, nimmt mich wieder auf. Aber das Verhältnis, ich leide, beide leiden in der Zeit noch, weil das Vertrauen muss erst wieder aufgebaut werden. Und auch hier braucht es eine Heilung, diese Zeit in den Sündenstrafen. Und da sagt die Kirche auf der einen Seite, Gebet helfen, gute Werke helfen. Und das, was du jetzt eben gerade gesagt hast, auch Ablass. Ablass hilft dir auch, diese zeitlichen Sündenstrafen zu heilen, damit das wieder schneller geheilt werden kann. Wenn ich sterbe, ist das Fegefeuer dort. Und jetzt die Frage, Pater Karl, warum sage ich das? Wir sind am Barmherzigkeitssonntag und da steht schon auch da, dass eben Nachlass der Strafen und der Schuld, also beide Dinge, auch wenn ich es mal hier an dieser Stelle verbinde, dass Jesus mit dem Barmherzigkeitssonntag schon auch verheißen hat, dass an diesem Tag auch diese zeitlichen Sündenstrafen, dass da besondere Gnaden damit verbunden sind, mit diesem Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit, dass das geheilt wird. Muss man das nicht so auch sehen, an dieser Barmherzigkeit, sondern dass das ein besonderer Gnadenschatz ist?
Ja. Ich fühle mich bei diesen entschuldigenden Fragen aus dem 16. Jahrhundert immer sehr unwohl. Und ich glaube, ich wäre Martin Luther geworden, wenn ich da gelebt hätte. Ja? Weil die Fragen sind einfach zu präzise. Ja? Also das ist zu buchhalterisch. Das ist zu kalkulatorisch, das Ganze jetzt eben. Also die zeitlichen Sündenstrafen, wie hat sich diese Theologie entwickelt? In der frühen Kirche hast du die Lossprechung, die Wiederversöhnung dann bekommen, wenn du eine lange, schwere Zeit der Buße hinter dir hattest. Du musstest vorher büßen. Ja, der Bischof hat die Buße verhängt. Du musstest vorher büßen. Du musstest Bußwerke tun. Ja, du durftest am Gottesdienst gar nicht teilnehmen in der vollen Weise und so weiter. Du musstest für die Armen sorgen. Du musstest dieses und jenes in Sack und Asche gehen. Also wir haben ja von Tertullian, wir haben ja da so viele Texte, wie schwer die Buße war. Und dann, ja, und dann hat man die Rekonziliation, die Absolution bekommen. Und das verschiebt sich dann, dass bei der Beichte man direkt jetzt eben die Vergebung bekommt. Und dann muss man, und was ist dann die Buße danach? Ja, die Buße danach ist auch sinnvoll. Dann kommt die theologische Unterscheidung, dass durch die Beichte, durch die Lossprechung die ewigen Sündenstrafen vergeben werden, dass ich aber etwas tun muss, und daher dieses Wort zeitliche Sündenstrafen, um etwas in die Zeit hineinzubringen, ja, um diese Defizite aufzufüllen, die ich durch meine Sünde in der Zeit vor mir hinterlassen habe. Ist das verständlich? Und das ist diese Unterscheidung, die dann zum Ablass jetzt eben führt. Also damit man da ein theologisches Grundgerüst jetzt eben auch hat. Ja. Also das heißt, ich bekomme die Absolution, habe aber noch gar keine Vorleistung gehabt. Und das wäre jetzt nur so ein Hokuspokus. Also ich sündige, wie es uns ja die Evangelischen vorwerfen, und dann gehe ich eben jetzt zur Beichte und ein Hokuspokus und spreche deine Sünden los und so weiter. Und dann folgt nichts daraus. Und der Ablass ist genau das, dass ich aus Liebe und aus Dankbarkeit dafür, dass mir die Sünden vergeben worden sind, etwas auf mich nehme, in die Zeit hineinbringe. Und in dem Fall, die Verheißung der Schwester Faustine ist, wenn du am Barmherzigkeitssonntag, und das ist temporär eben gebunden und bitte auch verbunden mit der Novene zum Barmherzigkeitssonntag, wenn ich da jetzt eben das Bußsakrament empfange in dieser Gesinnung, dass ich dann eben diese Einzeitigung schaffe, die dann eben ein Gegengewicht gegen das Negative schaffe, was meine Sünden vorher gemacht haben. Also so kann man das Ganze verstehen, ja. Aber diese noch einmal, also ich fühle mich, Entschuldigung, ich habe gefühlt bei jeder zweiten Sendungsstunde der Seelsorge kommt dieses Thema, ja, weil es offensichtlich wahnsinnig die Leute interessiert, ja, und so weiter. Und mir ist dieses Buchhalterische völlig fern, ja. Also ich liebe Jesus, ich danke ihm, er vergibt mir die Sünden und ich mache den Ablass, ich mache das, ja. Also für mich ist das auch ganz wichtig. Ich mache das, weil ich einfach ihm zeigen möchte, ich nehme das Angebot an und ich möchte was einstiften in die Zeit, um eben das zu tilgen, was ich da Negativem in die Zeit gebracht habe. Aber dass ich dann frage, also werde ich dann jetzt gerettet und hier und ist das schon genug und komme ich dann in den Himmel oder dann nicht und muss ich hier noch ein X und ein Plus dazu rechnen und so weiter. Bitte nicht, liebe Leute, ja. Das ist das Gegenteil der Botschaft vom barmherzigen Jesus.
Wir haben eine weitere Zuschrift und hier geht es um einen Abschnitt aus dem Tagebuch, den ich erstmal vorlese. Der Herr zeigte mir die Sünden der ganzen Welt. Vor Entsetzen fiel ich in Ohnmacht und obwohl ich die Tiefe der Barmherzigkeit Gottes kenne, wunderte ich mich, dass Gott die Existenz der Menschheit zulässt. Und der Herr gab mir zu erkennen, wer die Existenz der Menschheit aufrechterhält. Das sind die auserwählten Seelen. Wenn sich das Maß der auserwählten Seelen vollendet, wird diese Welt nicht mehr existieren. Soweit das Zitat aus dem Tagebuch, das ich hier aus dieser Zuschrift entnehme. Ein paar Fragen dazu, die ich einfach so mal kurz vorlese. Wer sind die auserwählten Seelen? Pater Karl, wir wollen es genau wissen. Seelen, die Tag ein, Tag aus mit Gott beschäftigt sind, Sühneseelen, was ist das Maß und wann ist das Maß vollendet? Also erstmal, Pater Karl, vielleicht mal zu der Frage, wer könnten diese auserwählten Seelen sein? Und dann vielleicht als zweite die Frage, wenn das Maß vollendet ist.
Also die auserwählten Seelen sind definitiv nicht die, die sagen, es geht mir nur um mich. Ja, ich möchte jetzt durch einen vollkommenen Ablass, dass ich sofort in den Himmel springe, ja, weil der Ablass in der Kasse klingt und so weiter. Und Entschuldigung, wenn ich da wieder also diese Zitate aus dem 16. Jahrhundert bringe, sondern die auserwählten Seelen sind die, die einfach lieben, weil sie lieben, die sich in die Barmherzigkeit Gottes auch werfen. Als Sühne, das Thema Sühne ist ganz wichtig. Sühne ist ja nicht Buße. Buße ist für meine Sünden. Und beim Ablass und bei allem, was darüber hinausgeht, ja, geht es immer darum, für andere etwas zu tun. Also die Sünden derer zu tilgen, die eben jetzt Gott beleidigen, die fern von Gott sind. Das ist immer das Thema der Barmherzigkeit Gottes gewesen, schon im Paräleumonial. Die Herz-Jesu-Frömmigkeit damals, 1673, nicht, die damals entstanden ist, hat zu einer großen Missionsbewegung geführt. Weil eben die Pauline-Marie Charicot, unsere Gründerin, das war alles Herz-Jesu-Frömmigkeit, ist direkt neben Lyon dort gewesen, das Ganze. Nicht? Also entsteht so diese Haltung, wir müssen die in besonderer Weise lieben, die noch nicht an Gott glauben, die noch Jesus noch nicht kennen. Wir müssen etwas tun, dass deren Herzen sich auch entzünden. Wir müssen etwas tun gegen die Beleidigungen, die damals durch Aufklärung und Freimaurerei Jesus zugefügt werden. Also das war immer dieses Thema, jetzt eben so lieben, wie Jesus liebt, damit man eben die Sünden von anderen sühnen aus dieser Welt wegliebt, so wie Jesus ja die Sünden sühnend weggeliebt hat. Jesus stirbt ja nicht als Buße, weil er keine Sünden hat. Sein Tod ist ein Sühnetod, weil er die Sünden alle auf sich genommen hat. Und wir fügen uns in diese Haltung jetzt des barmherzigen Jesus ein. Also das ist ein wichtiger Aspekt des Barmherzigkeitssonntags, dass wir jetzt eben auch bereit sind, Sühne zu leisten und deshalb auch diese Herausforderung an einem bestimmten Tag mit einer neuntägigen Vorbereitung, mit einer Novene, eben in besonderer Weise diese Barmherzigkeit Jesu anzuflehen und den vollkommenen Ablass eben zu erbitten für sich und für andere.
Also, Pater Karl, die auserwählten Seelen können wir noch so auf den Punkt bringen. Du hast das gemacht. Ich versuche es nur noch mal zu fassen.
Bring es auf den Punkt.
einfacher zu sagen, das sind die, die mit Gott und seinem Heilsplan mitwirken, all jene, die auf Gott vertrauen, die beten, die gute Werke tun, die Sühne leisten und die so auch praktisch diesen Heilsplan der Barmherzigkeit Gottes mit und in ihrem Leben teilen. Das ist das eine. Das andere ist jetzt, Pater Karl, es ist die Rede, wenn das Maß der auserwählten Seelen erfüllt ist. Hier sind wir ja praktisch in einer anderen Dimension. Wir haben schon oft in der Stunde Seelsorge gesagt, dass Gott diese Welt, diese Geschichte zur Vollendung führt. Wann, weiß niemand. Wann der Tag und die Stunde ist, es ist uns nicht gegeben, aber es wird die Wiederkunft Christi kommen und bis dahin sind wir alle zur Umkehr aufgerufen. Oder können wir mehr dazu sagen, wenn das Maß der auserwählten Seelen erfüllt ist?
Naja, Maß der Auserwählten kann ich jetzt nicht interpretieren, aber ich meine, der ganze Barmherzigkeitsrosenkranz ist ja ein Sühnegebet. Ja, durch sein schmerzhaftes Leiden hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt, mit der ganzen Welt. Fatima, Engel, ja, was lehrt er die Kinder, bevor die Mutter Gottes erscheint? O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, für alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Was kommt da vor im Barmherzigkeitsrosenkranz? Ewiger Vater, ich opfere dir auf den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit deines über alles geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, zur Sühne für unsere Sünden und für die Sünden der ganzen Welt. Ja, also es geht hier wirklich um die Barmherzigkeit Jesu, die sich entfalten soll für die ganze Welt. Also das heißt, der Barmherzigkeitssonntag ist eigentlich eine Verstärkung des Missionsauftrages, ja, den Jesus gegeben hat. Denn es geht darum, dass ich mich so in die Liebe Jesu einfüge, der übrigens mit verklärten Wunden, das ist ja auch der weiße Sonntag und der Sonntag des ungläubigen Thomas vom Evangelium her, nicht? Also der so jetzt eben die ganze Welt heimholen möchte. Also das ist für mich ganz entscheidend, dass es um ein Sühnetun geht, wenn wir dem barmherzigen Jesus sagen, ich vertraue auf dich und wenn wir den Barmherzigkeitsrosenkranz beten.
Pater Karl, vom Heiligen Geist, erläutere, wie du bist, hast du die vierte Frage schon eingeleitet. Es geht nämlich tatsächlich jetzt um den Barmherzigkeitsrosenkranz, um das Verständnis des Gebetes, das du eben gerade vorgetragen hast, sehr geehrter Pfarrer Rimmel, sehr geehrter Pater Wallner. Ich habe in der Stunde des Seelsorge in letzter Zeit den Barmherzigkeitsrosenkranz mitgebetet. In der Stunde der Barmherzigkeit, sorry. Weil mich die dort gezeigten Christusbilder angesprochen haben. Es fehlt mir jedoch der Zugang zum folgenden Gebet. Ewiger Vater, ich opfer dir auf den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit deines über alles geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, zur Sühne für unsere Sünden, für die Sünden der ganzen Welt. Was soll ich mir darunter vorstellen? Leib und Blut, Seele und Gottheit deines über alles geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, aufzuopfern, zur Sühne und so weiter. Was hat es für einen Sinn, so zu beten? Für eine Erklärung bin ich Ihnen sehr dankbar.
Ja, ich habe einmal als junger Theologe sogar ein theologisches Gutachten zu diesem Gebet geschrieben, was ich mich erinnern kann. Und das kann man nur von Kolosser 1,24 her interpretieren. Also wo der Apostel Paulus schreibt, dass ich ergänze an den Leiden Christi, was noch fehlt. Diese Ergänzung ist nicht gemeint, dass es eine quantitative, eine qualitative Ergänzung bedarf. Ich füge mich einfach ein in die Haltung, die Jesus hat. Das heißt, ich opfere mich auf, heißt, ich füge mich ein in die Haltung Jesu, der seinen Leib und sein Blut hingegeben hat für die Sünden der ganzen Welt. Also das verstehen wir immer unter dem Begriff aufopfern, ja, etwas aufopfern. Nicht, dass ich eine Leistung bringen müsste, sondern meine Haltung entspricht jetzt eben der Haltung Jesu. Meine Haltung füge ich ein in die Haltung Jesu. Also die kleine Therese von Lisieux hat einmal gesagt, also wenn ich aus Liebe zu Jesus, ja, einer Mitschwester etwas Gutes tue, die mir zuwider ist, ja, und aus Liebe zu Jesus und das aufopfere, ja, dann ist es mehr wert, als wenn ich irgendwelche Vergleiche bringt sich an, was ich mich erinnern kann. Ja, also aus Liebe zu Jesus in der Haltung Jesu, in die Haltung Jesu einschwingen. Ich möchte nur eben darauf hinweisen, damit wir da, weil es vielleicht einige gibt, wir haben das gratis, also diese Anleitung zum Barmherzigkeitsrosenkranz, wir haben viele verschickt jetzt vor Ostern, aber man kann das bitte ja auch, also jeden Tag beten und es ist vor allem also weil es ungewohnt ist, der Rosenkranz wird ja anders verwendet. Es ist dann eine genaue Anleitung auch dabei, wie man das jetzt eben macht. Ja. Aber noch einmal, aufopfern heißt nicht, ich bringe jetzt eine Leistung oder ich muss da irgendetwas, sondern ich füge mich ein in die Haltung Jesu, der die Erlösung aller Menschen jetzt eben möchte und sie gewirkt hat, geschichtlich gewirkt hat, heilsgeschichtlich gewirkt hat, auf Golgatha durch die Hingabe seines Leibes und Blutes.
Also ich persönlich verstehe das ganz konkret. Ich teile da absolut deine Haltung. Quantitativ kann ja nichts hinzukommen. Jesus hat die ganze Erlösungsgnade bereitgestellt. Was fehlt, ist, dass die Menschen sich öffnen, die Fruchtbarmachung. Und hier kann ich mich in die Waagschale werfen. Und ich persönlich verstehe dieses Leib und Blut, Seele und Gottheit Jesu Christi aufopfern so, dass wenn ich die Kommunion empfange, dann empfange ich ja Leib und Blut, Seele, Gottheit unseres Herrn Jesus Christus. Mal ganz, ganz konkret. Das nehmen wir jetzt mal als Beispiel. Dann empfange ich ja auch Gnaden unverdientermaßen. Und die halte ich Gott hin, sage ich, lieber Gott, setz du sie dort ein, wo du sie möchtest, wo du sie am meisten brauchen kannst. So verstehe ich das ganz konkret. Leib und Blut, Seele und Gottheit aufopfern. Und so soll es der liebe Gott nach seinem Plan fruchtbar machen, dort, wo es braucht. Fatima, wegen mir für die am meisten verlassenste Seele im Fegefeuer, wo immer der liebe Gott diese Gnaden braucht, die ich unverdientermaßen verdient habe.
Also ja, es ist ein geistiger Akt, es ist ein geistiges Tun. Ich möchte es noch einmal konkretisieren jetzt eben. Also wenn ich zur Heiligen Kommunion gehe und dann jetzt eben den Leib und das Blut Christi empfange, mich mit Jesus verbinde, mit seiner Haltung auch verbinde, mit der am Kreuz gestorben ist. Ich durfte gerade seinen Leib empfangen, den er hingegeben hat. Und dann sage ich, Jesus, ich opfere dir die Gnaden der Heiligen Kommunion auch für meine Enkelkinder, ja, für meinen Schwiegersohn, der gerade in Scheidung ist. Ja, es gibt so viele Anliegen für die Menschen im Iran, die unter diesem Terrorregime jetzt eben leiden, für die Ermordeten und so weiter. Also für meine verstorbenen Urgroßeltern, was auch immer. Ja. Also dass ich Jesus das, ich kann es auch konkretisieren, also das Aufopfern. Ja. Aber am Barmherzigkeitssonntag geht es darum, in die grundsätzliche Sühnehaltung Jesu einzuschwingen, der barmherzig sein möchte gegenüber allen Menschen. Deshalb ist es eben noch einmal verbunden, dass ich vorher, und ich, damit sowas wirksam wird, muss ich vorher gebeichtet haben, soll ich vorher gebeichtet haben. Ich kann nicht Sühne tun, ohne vorher für meine eigenen Sünden Buße getan zu haben. Deshalb die Verbindung eben des Barmherzigkeitssonntags mit der Beichte. Und dann einfach in die Haltung Jesu einschwingen. Jesus, ich vertraue auf dich und ich opfere dir das auf für das Heil der ganzen Welt. Sei zu allen Menschen barmherzig, nimm mich an, ich tue, was ich kann, damit eben deine Barmherzigkeit alle Menschen erreicht.
Pater Karl, wir nehmen noch einen fünften Punkt dazu, eine fünfte Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort, weil wir schon am Ende sind. Sehr geehrter Pfarrer Römmel, sehr geehrter Pater Wallner, schau gerade in die Augen von Jesus Christus, meinem Erlöser und Gott. Ich halte ein Bild der heiligen Schwester Faustina Kowalska in den Händen und die Augen Jesus sind so barmherzig und wunderbar, dass ich die Kraft habe, allen, die an mir schuldig geworden sind, im Namen Gottes zu verzeihen. Ich freue mich auf den Tag, an dem wir uns im Lichte Gottes wiedersehen. Ich war kurz in Rom mit Freunden und eine Bekannte von mir, und da sind wir an dieser Kirche vorbeigelaufen, wo der barmherzige Jesus in der Nähe von St. Peter da besonders verehrt wird. Außen an der Kirche ist ein großes Bild von diesem barmherzigen Jesus. Und eine Bekannte hat zu mir gesagt, genau so ein Bild möchte ich, das möchte ich zu Hause. Pater Karl, noch eine kurze Antwort auf die Frage nach dem Stellenwert dieses Bildes vom barmherzigen Jesus.
Also bitte, bitte organisiert euch ein solches Bild von Jesus, ja, vom barmherzigen Jesus. Da gibt es zwei Ausgaben. Wir haben die von Vilnius hier auf unserem Gebetskarte, aber auch ein Herz-Jesu-Bild. Ja, hier ist es das Auge Gottes, das uns anschaut. Also sehr wunderbar gemalt. Also bitte, wir brauchen dieses Sinnliche, um eben uns klar zu werden, die Barmherzigkeit Gottes uns gegenüber ist nichts Abstraktes, nicht etwas, das wir uns einbilden, sondern diese Barmherzigkeit ist eine Person, die mich liebt. Das ist Jesus, der für mich am Kreuz gestorben ist. Jesus, der mich unendlich barmherzig liebt, obwohl ich Sünder bin. Und ich möchte in diese seine Liebe einschwingen. Wir brauchen solche sinnlichen Bilder, damit wir uns dieser Barmherzigkeit Gottes besser öffnen können.
Pater Karl, und somit sind wir am Ende dieser Sendung angelangt. Vielen Dank für dieses Gespräch. Ich bitte dich um ein Gebet und den Segen.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Auch Ihnen herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Möge die liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria. Frieden für die ganze Welt.